Der untreue Knabe von Johann Wolfgang von Goethe. Es war ein Knabe frech genug, war erst aus Frankreich kommen, der hat ein armes Mädel jung gar oft in Arm genommen und lieb gekost und lieb geherzt, als Bräutigam herumgescherzt und endlich sie verlassen. Das braune Mädel, das erfuhr, vergingen ihr die Sinnen. Sie lacht und weint und bet und schwur, so fuhr die Seel von hinnen. Die Stund, da sie verschieden war, wird bang dem Buben, graust sein Haar, es treibt ihn fort zu Pferde. Er gab die Sporen kreuz und quer und ritt auf allen Seiten. Herüber, hinüber, hin und her kann keine Ruh erreiten. Reit 7 Tag und 7 Nacht, es blitzt und donnert, stürmt und kracht, die Fluten reißen über. Und reit in Blitz und Wetterschein Gemäuerwerk entgegen, bin's Pferd hausan und kriecht hinein und duckt sich vor dem Regen. Und wie er tappt und wie er fühlt, sich unter ihm die Erd erwühlt, er stürzt wohl 100 Klafter. Und als er sich ermannt vom Schlag, sieht er 3 Lichtlein schleichen. Er rafft sich auf und krabbelt nach, die Lichtlein ferne weichen. Irre führen ihn die quer und läng, Trepp auf, Trepp ab, durch enge Gäng, verfallne wüste Keller. Auf einmal steht er hoch im Saal, sieht sitzen 100 Gäste, hohläugig grinsen allzumal und winken ihm zum Feste. Er sieht sein Schätzel unten an, mit weißen Tüchern angetan, die wendt sich. Mit Goethe haben wir ja die aktuelle Spielzeit bei Danner tanzt begonnen. Und ich dachte mir, es wäre mal wieder an der Zeit für den Großmeister, vor allem, weil er sich, anders als Schiller oder zuletzt Bürger, so schön knapp halten kann. Manchmal sogar sehr knapp. Denn das Knappengedicht, das Knabengedicht, um das es heute geht, endet tatsächlich so, wie Sie es gerade gehört haben. Ich habe da nichts weggelassen. Und dass der Dichterfürst ein unvollendetes Werk hinterlassen haben sollte, wäre mir neu. Der abrupte Schluss ist also Absicht. Da hat unser guter Johann Wolfgang also einen Cliffhanger in seine Ballade eingebaut. Und dann kommt nichts mehr. Der ganze unterirdische Spuk nach 7-tägiger Reiter-Odyssee und dann lässt er seinen Protagonisten allein. Und uns im Unklaren, wie es mit dem Knäblein in der Unterwelt denn weitergeht. Sollten wir uns am Ende gar selbst einen Reim auf die Geschichte machen? Mein Name ist Olaf Danner und wir wollen auch in der 32. Folge von Danner tanzt versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Und was könnte dunkler sein als der dem Manne nachgesagte Hang zur Untreue? Dass der Weimarer Geheimrat das Ende einer Fabel offen lässt, ist schon eher ungewöhnlich. Auch, dass er den lasterhaften Filou, der sein Mädchen einfach sitzen lässt, nachdem er seinen Spaß gehabt hat, als Franzosen denunziert, wäre dem Dichter und Denker in seiner klassischen Periode sicher nicht mehr passiert. Der untreue Knabe stammt aber offensichtlich noch aus seiner Sturm- und Drangphase, was allein schon daran erkennbar ist, weil hier wieder viel geritten wird durch Nacht und Wind, es kracht der Blitz und das Wasser schwillt. Auch sprachlich ist das Ganze noch nicht so geschliffen wie beim Klassiker. Um seinen Drang auszuleben, bestürmt, um im Bild zu bleiben, der minderjährige Herzensbrecher seine Angebetete offenbar sogar mit einem Eheversprechen. Man versteigt sich ja zu manchem Quatsch in der Pubertät. Und die Naive fällt glatt drauf herein. Immerhin packt den treulosen Gesellen nach seiner Untat das schlechte Gewissen, hat er die Verflossene doch offenbar in den Tod getrieben. Sie hat wohl lauter Beten und Schwören den Verstand verloren. Das kennen wir ja schon von der ebenfalls leidgeprüften Lenore. Die hat der Teufel geholt. Ob der Liebeskummer unsere Arme, wie einst Ophelia, ins Wasser trieb oder ob sie sich den Strick genommen hat, auch dazu schweigt unser Autor. Warum er die düpierte Braun einfärbt, kann ich Ihnen zu meinem großen Bedauern leider nicht schlüssig erklären. Selbst Wikipedia schweigt dazu. Ein Druckfehler kommt leider nicht in Betracht, obwohl das brave Mädel doch auch gut ins Metrum gepasst hätte. Einen POC-Hintergrund will ich indes guten Gewissens ausschließen, so weit war Goethe seiner Zeit nun auch nicht voraus. Womöglich sollte mit dem dunklen Teint der niedere Stand des Fräuleins angedeutet werden. Das Gesinde trieb sich dazu mal ja gerne in der Sonne herum. In der Farbenlehre gilt Braun übrigens als eine gebrochene Farbe. Das immerhin würde passen. Das Schicksal der Gebrochenen wird bei Goethe ratzfatz abgehandelt. Ganze 2 Strophen sind ihr reserviert. Der Heiratsschwindler indes bekommt doppelt so viel Raum. 4 Strophen lang flüchtet er ohne Ziel, um seinen Seelenfrieden wiederzufinden. Eine ganze Woche galoppiert er erfolglos kreuz und quer durch die Gegend. Der arme Gaul. Selbst das Wetter spielt verrückt. Tagelang ergießt sich eine wahrhafte Sintflut über den schweren Nöter. Da hat wohl einer schweren Groll auf sich gezogen, sogar die Götter zürnen. Schutz vor dem Donnerwetter findet der Durchnässte schließlich in einem finsteren Gemäuer. Spätestens da ahnt der erfahrene Danner-Tanzhörer, dass das nichts Gutes bedeuten kann, weiß er doch seit Folge 22, seit den Füßen im Feuer, dass den Reiter dort unweigerlich die Vergangenheit einholt. Die Schutzhütte erweist sich als Falle. Wie Alice im Wunderland stürzt er in die Tiefe, unten wartet allerdings kein weißes Kaninchen, sondern 3 Lichter, die ihn durch ein Labyrinth führen, aus dem er offenbar nicht mehr entkommen soll. Der düstere Keller weitet sich zum Ossarium, wie der Lateiner das Beinhaus zu nennen pflegt. Der Ungetreue hat sich doch tatsächlich in eine Gruft verirrt und unzählige Schädel grinsen ihn schadenfroh an. Hat unser Bürschchen etwa noch mehr Leichen im Keller? Unverhofft trifft er hier die verschmähte Braut wieder, die schon im Hochzeitskleid seiner harrt. Klar, nun holt ihn sein leichtfertiges Gelübde wieder ein. Doch bevor es zum ewigen Bund im Jenseits kommt, wendet sie sich ab und lässt zur Abwechslung ihn stehen. Rache ist süß. Kann es eine schlimmere Demütigung geben für einen Mann als ein Nein vor dem Traualtar? Man könnte die weißen Tücher aber auch durchaus als Bandagen einer einbalsamierten Mumie interpretieren. Dann würde sich die Betrogene noch im Grabe umdrehen beim Anblick ihres treulosen Galans. Aus dem Festsaal wird also zusehends ein Verlies. Lebendig begraben hockt der Jüngling nun da unten und hat plötzlich viel Zeit zum Nachdenken. Wie der Michel aus Lönneberger in seinem Tischlerschuppen, wenn er was ausgefressen hat. Ob es der frivole Spaß mit dem unschuldigen Mädchen wirklich wert war? Und sollte ihn sein schändliches Benehmen wirklich reuen? Wer weiß, vielleicht führen ihn die 3 Lichtlein dann wieder ins Freie. Und möglicherweise will es Goethe so der Fantasie seiner männlichen Leser überlassen, sich auszumalen, was einem alles zustoßen kann, wenn man dem zarten Geschlecht mehr verspricht, als man halten will. Musik